SWR 2 Tandem
mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Es ist bei der Polizei wie in vielen anderen Jobs auch. Es gibt Tätigkeiten, die fordern einen weniger und es gibt welche, die fordern einen mehr. Carlos Benede war beim Opferschutz der Polizei. Definitiv eine Tätigkeit, die einem auf Dauer an die Nieren gehen kann. Tagtäglich Kontakt mit Menschen, die verletzt wurden, die Gewalt erlebt haben, die traumatisiert sind. Nicht selten auch Kinder. Und Carlos Benede ist keiner, der da Abstand hält.
Das war durch ein Tötungsdelikt. Da hat der leibliche Erzeuger seine Mutter in der Wohnung erstochen gehabt. Und ja, und dann war der Kleine eben da. Meine Aufgabe bestand darin, also von Seiten des Opferschutzkommissariats, dass man sich um die Hinterbliebenen kümmert, um die Opfer. Und so war das unser Beginn einer großen Freundschaft.
Das ist untertrieben. Carlos Benede wird Pflegevater des Jungen werden und ihn später sogar adoptieren. Und es wird nach Jahren noch ein Junge dazukommen, ebenfalls ein Kind, das den Mord an der eigenen Mutter mit ansehen musste. Ein lediger Polizist mit zwei Söhnen. Inzwischen hat er den Dienst quittiert, um in seiner eigenen Jugendhilfeeinrichtung zu arbeiten. Einerseits. Aber andererseits auch, um sich um die eigene Adoptivfamilie kümmern zu können. Was ist das für ein Mensch, der sogar eine Beziehung geopfert hat, weil er sich um Jugendliche kümmern will, die Unterstützung brauchen? Ulrike Ostner spricht mit Carlos Benede.
Herr Benede, Ihre Jugendhilfeeinrichtung Weitblick ist nicht ganz wie andere Einrichtungen der Jugendhilfe. Und am besten versteht man das vielleicht, wenn man sich anschaut, wie so ein ganz durchschnittlicher Tag aussieht. Wie läuft so ein Tag?
Ja, es fängt schon an beim Weckdienst, dass viele sich weigern aufzustehen, dass du 5, 6 Mal rein musst, dass du einer klar machen musst, dass sie in die Schule zu gehen haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass die aufstehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die in die Schule gehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die sich an die Hausordnung halten. Es ist immer mit Konfrontation verbunden.
Wie oft stellen die auch wirklich was an, sodass meinetwegen die Polizei kommt oder es ein Remi-Demi gibt?
Ja, man kann sagen täglich. Also wir haben sehr viel Besuch von der Polizei, weil wir eben ein hohes Grad an Delinquenz im Haus haben und die Jugendlichen halt immer wieder was anstellen. Es ist so.
Das heißt aber nicht, dass die rausfliegen dann?
Nein, es ist also kein Grund, dass die bei uns rausfliegen, sondern im Gegenteil, da beginnt dann unsere Auseinandersetzung, unsere Arbeit. Ja, warum, weshalb, wieso hat er das gemacht? Und nützen da eben die Möglichkeit, an den Jugendlichen ranzukommen.
Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, Mensch, die brauchen doch ganz strenge Regeln, strenges Raster. Was halten Sie davon?
Ja, das mag schon sein. Also, aber es ist halt so, dass die eben schon meistens durch andere Einrichtungen durch sind. Also unser Klientel, muss man wissen, die haben ja schon 5, 6, 7, 8 Einrichtungen schon durch. Ja? Und da mag es sein, dass da Regeln bestanden haben oder dass man das dann auch, wenn man es nicht eingehalten hat, konsequent verfolgt hat oder sanktioniert hat. Aber das können sie eben alle nicht. Ja? Und bei uns ist es einfach so, dass wir dann sagen, okay, wir erwarten einfach von unseren Mitarbeitern, dass wir das ein Stück weit aushalten und mittragen. Ja? Wir wissen ja, was das für Leute sind. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn es tatsächlich so eintrifft. Ne? Viele staunen oder sagen, wie kann das sein, dass du jetzt mit dem noch zum Essen gehst, ja? Oder spazieren gehst, wenn der sowas angestellt hat. Ja, genau das ist das, was wir anders machen. Wir sanktionieren nicht, sondern dann sage ich halt, hast du Zeit, hast du Lust, hast du Hunger, dann geht man halt Pizza essen und dann bespricht man das. Das ist wie in der Familie, wenn es einmal eine Auseinandersetzung gegeben hat, dann ist das Schönste, das Versöhnungsessen.
Der frühere Polizist Carlos Benede hat eine Jugendhilfeeinrichtung aufgebaut. Aber auch privat kümmert er sich um Kinder, die ihn brauchen. Und zwei Jungen hat er sogar adoptiert. Seinen großen Sohn, heute ist er schon Ende 20, lernte er kennen, da war dieser 11 Jahre alt. Der Vater des Jungen hatte die Mutter umgebracht. Und Carlos Benede, der zu der Zeit als Polizist beim Opferschutz war, sollte sich um das Kind kümmern.
Und so war das unser Beginn einer großen Freundschaft.
Nun ist es ja nicht einfach, in Deutschland ein Kind zu adoptieren. Wie kam es denn, dass ein alleinstehender Polizist erst die Pflegschaft für ein traumatisiertes Kind und dann auch noch die Adoption kriegt. Das klingt erstmal unwahrscheinlich.
Genau. Und wenn man sich das Adoptionsrecht anschaut, dann ist es tatsächlich möglich, dass du auch als alleinstehende Person jemanden adoptieren kannst.
Aber wie kam das, dass überhaupt diese Frage aufkam, möchten Sie?
Der Wunsch kam damals vom Jungen selber. Ich weiß es noch, das war Ostern rum, weil es war ja auffallend, dass er nach einer Zeit lang sich immer, wenn das Telefon klingelt hat, mit dem Nachname Benede gemeldet hat.
Und da hatten Sie ihn schon in Pflegschaft.
Genau. Und da habe ich ihn dann nochmal angesprochen, habe ich gesagt, du heißt doch gar nicht Benede. Warum meldest du dich immer bei Benede? Und dann hat er ganz flapsig gesagt, wir sind doch hier bei Benede, oder? Ja, und das ist mir halt aufgefallen, dass er da relativ häufig den Namen erwähnt. Und beim Osterfrühstück haben wir dann mal drüber gesprochen. Und dann hat er mich mal gefragt, du, wie wäre das eigentlich, wenn ich Benede heißen würde? Und dann war mir das klar, dass das ja nur mit der Adoption, also in dem Fall mit der Adoption zusammenhängen kann. Und da haben wir drüber gesprochen und dann haben wir es einfach versucht und es hat geklappt.
Aber ich vermute, das war dann nochmal ein formaler Schritt. Schwieriger war wahrscheinlich dieses erste Reinwachsen in so eine Vaterrolle, selbst wenn man nur in Anführungszeichen der Pflegevater ist, von jetzt auf gleich.
Ja, ist ja klar. Er war ja damals schon versorgt und meine Aufgabe war ja eigentlich erledigt. Ja. Und es wurde ja dann ungefähr nach einem Jahr kam das ja wieder auf den Tisch, wo ich dann eingeladen worden bin beim Jugendamt mit der Frage, ob ich mir das eben vorstellen kann, ein Pflegekind zu nehmen. Und da war es tatsächlich so, dass ich ja gar nicht mehr gewusst habe, was ich sagen soll und wie er da drauf kommt. Und dann in dem Gespräch...
Also es war seine Idee, es war Alex' Idee?
Ja, genau. In dem Gespräch war es dann so, dass tatsächlich der Jugendamtsmitarbeiter eben gesagt hat, ja, hier geht's um einen Alex. Und dann auf Nachfrage, was denn los sei, dass da wieder ein Schicksal dahinter stand, dass er eben aus der Familie raus musste. Und der Alex damals zu dem Jugendamtsmitarbeiter gesagt hat, auf die Frage hin, wie denn seine Zukunft jetzt ausschauen soll oder wie er sich das vorstellt, dann eben geäußert hat, dass er gesagt hat, ja, ich möchte so einen Pflegevater haben wie der Polizist, der mich betreut hat. Und das war eigentlich, ja.
Für den Jugendamtsmitarbeiter Grund genug, Sie anzurufen.
Genau.
Gut.
Und der Beginn unserer, unserer familiären Zusammenarbeit.
Des Zusammenwachsens,
genau.
Der Beginn der Vaterschaft.
Genau.
So, jetzt ist man von heute auf morgen Vater. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Normale Eltern haben 9 Monate Zeit, sich darauf einzustellen. Und die Kinder sind auch nicht gleich 11 und 12 oder so, ja?
Genau. Gut, ich glaube, da kam mir mein Beruf sehr zugute und eben auch früher als Erzieher, wie ich da gearbeitet habe, du musst dich ja immer wieder auf neue Leute einstellen. Ja? Also sei es jetzt im Erzieherberuf, in der Heimarbeit, du hast verschiedene Individuen und jeder Einzelne für sich gehört anders behandelt. Ja?
Aber da kann man heimgehen dann nach der Arbeit, da kann man heimgehen nach der Arbeit. Hatten Sie keinen Moment Angst, dass Sie das nicht schaffen könnten?
Also ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben, ich bin ein Bauchentscheider, ja. Und ich bin auch einer, vielleicht ist es auch so meine verborgene südländisches Temperament, wo man einfach sagt, da gilt das Wort noch, ja. Und bei mir ist es so, dass ich, wenn ich zu etwas Ja sag, dann ziehe ich das mit allen Konsequenzen auch durch. Und nicht, wenn es schwierig wird, dass man dann wieder sagt, nee, das geht gar nicht, bitte tut's mir den weg oder tut's ihn woanders hin, ich habe mich da überschätzt beziehungsweise fühle mich überfordert. Nein, und es ist auch in jeder, in Anführungsstrichel sage ich das jetzt, in jeder normalen Familie auch so, dass es mal Auseinandersetzungen gibt mit den Kindern, wenn nicht auch mit dem Ehepartner oder mit der Ehepartnerin. Und irgendwann sagt man ja auch nicht, man schmeißt ein 10-jähriges Kind gleich raus oder wie auch immer.
Ja, ja, aber normalerweise in normalen Familien, Anführungsstrichen, normale Familien, da sind die Kinder nicht traumatisiert, die sind von klein auf schon da.
Das weiß man ja nicht.
Und viele Eltern sagen, wir haben schon mit der normalen Pubertät Probleme und kommen da schon nicht klar. Wie hat der Mann das gemacht, dass er ein Kind, was so stark traumatisiert war, so schön großgebracht hat? Ich meine, er hat jetzt sein Studium abgeschlossen.
Genau,
gerade.
Diesbezüglich muss ich ja sagen, ich habe ja eigentlich schon eine Vorlaufzeit gehabt als Beamter, wie ich eben zuständig war für den Alex im Rahmen der polizeilichen Arbeit. Das ging ja etwa ein Jahr und man darf ja nicht vergessen, wir haben uns ja fast täglich am Anfang getroffen und dann so sporadisch zweimal in der Woche. Und da wächst ja auch was. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass ich dann hingefahren bin und dann nachgefragt habe, du erzähl mal, was da an dem Abend los war. Nee, sondern das nennt man bei uns so vertrauensbildende Maßnahmen durchzuführen. Und Vertrauen muss ja wachsen. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Und das haben ja auch unsere Vorgesetzten, beziehungsweise auch ganz toll die Staatsanwaltschaften, haben das ja gesehen gehabt und dass der Junge eben noch Zeit braucht, um da ergänzende Angaben zu machen. Und die habe ich auch gehabt. Da entsteht Beziehung. Das war eigentlich so Grundvertrauen da. Aus meiner Erfahrung ist es einfach so, dass ich glaube, was mir dabei geholfen hat, dass ich einfach Mensch geblieben bin, ohne dass ich jetzt groß experimentiere, Therapien anbiete und ach weiß Gott was. Und,
also Sie haben sich keine psychologische Hilfe geholt?
Beim Alex nein. Oder zu stigmatisieren. Also das heißt, gewisse Verhaltensweisen einfach toleriere, weil ihm sowas Schlimmes widerfahren ist oder so. Ne? Nee, das war nicht. Ich habe einfach vom Menschlichen her reagiert. Ja, natürlich war es eine schwierige Zeit. Und ich denke, so ein traumatisiertes Kind braucht halt sehr viel Zeit, sehr viel Zuneigung. Und du musst auch, ja, wie soll ich sagen, zuhören können, unheimlich viel zuhören können. Und nicht nach Stundenplan, sondern wann er meint, jetzt muss er was sagen. Also es war teilweise so, dass er mitten in der Nacht kam, weil er schlecht geträumt hat oder wie auch immer. Und dann musst du bereit sein, einfach zuzuhören und nicht sagen, du, das können wir morgen machen, jetzt schlaf nochmal und Hauptsache du hast deine Ruhe. Nein, das war, ja, es war schwierig. Und ich glaube, wenn man das meistert, dann hat man schon gewonnen.
Sie haben ja auch Ihre Arbeitszeit reduziert, um ein bisschen mehr Zeit zu haben für den Alex. Haben Sie trotz allem zwischendrin mal das Gefühl gehabt, ich verliere ihn? Jetzt kommt er irgendwie auf eine Bahn, jetzt driftet er irgendwie ab.
Es war mal eine Zeit, das sehr schwierig war. Ich weiß, da war er 15, 14, 15, wo ich mir gedacht habe, Mensch, Carlos, was hast du da angetan? Schaffst du das überhaupt? Ja, wo man auch zu sich ehrlich sein muss, ja, und sagen muss, hast dich vielleicht übernommen oder und hinterfragst ja dein Tun, dein Handeln auch immer wieder. Und nee, aber meine Hartnäckigkeit oder das, was mich einfach ausmacht, ja zu sagen und dabei zu bleiben, das hat mich
ausgezahlt.
Ja, genau.
Sie haben ja noch ein Kind adoptiert. Gleiche Geschichte im Grunde genommen.
Genau.
Auch da ist die Mutter,
war es noch ein bisschen krasser,
durch den Vater zu Tode gekommen. Mhm. Genau. Wie ging es dem Buben, als er bei Ihnen angelandet ist und bei Ihrem großen Sohn? Also Sie waren ja da zu zweit schon und da muss ja auch für den Großen schwierig gewesen sein, zu sehen, Mensch, Gott, da ist noch so einer wie ich.
Ja, da war es ein besonders tragischer Fall, wo eben die Mutter auf offener Straße erstochen worden ist mit etlichen Messerstichen und dann mit Benzin übergossen worden ist und dann angezündet worden ist. Und der Kleine war mit dabei. Bei dem war es besonders tragisch, weil, ich weiß es noch, wie dann die damaligen Kollegen mit zwei Streifenwegen kommen sind und mir den Jungen dann nach Hause gebracht haben und ich dann an Alex an diesem Abend geweckt habe, das war so gegen 23 Uhr, und habe gesagt, du, Alex, da kommt jetzt jemand, dem ist dasselbe passiert wie dir. Und es war schon für ihn eine Sache, wo er erst einmal geschluckt hat, aber sofort aufgestanden ist mit rauf ins Wohnzimmer. Und wir haben den Kleinen dann empfangen und es war so ein richtig kleines Würmchen mit 3 Jahren, also so ein richtiger goldiger Kerl. Er hat geschlafen, dann haben wir sofort also den angekugelten Anorak haben wir runtergetan. Und das war dann schon so, wo wir beide dann da saßen im Wohnzimmer und nur einen Blick auf den Jungen geworfen haben und man kann schon fast sagen Nachtwache gehalten haben. Ne? Und ja, und am nächsten Tag, wie der Kleine dann eben wach war, man hat es gemerkt, er war total verstört und auch dieser Blick, der war eigenartig, ja, fremde Umgebung, also es muss ganz schlimm gewesen sein für ihn. An diesem Tag habe ich mir schon professionelle Hilfe geholt, haben wir uns dann eine Psychologin ins Haus geholt und man darf ja nicht vergessen, er war damals noch im polizeilichen Schutzgewahrsam. Ich habe ihn nur nach Hause geholt, weil ich gesagt habe, was soll ich mit dem Kleinen im Büro? Dann haben wir ihn halt zu uns heimgebracht. Ja, und es ging halt dann so ein paar Tage lang, bis der Tag kam, wo dann praktisch ein Platz gefunden gewesen wäre. Wie es dann soweit war, hat dann der Alex plötzlich gesagt, warum lässt du den Kleinen nicht bei uns? Denke ich, ja, wie stellst du dir das vor? Dann sagt er wiederum, ja, warum soll es denen nicht so gut gehen wie mir? Ihr wisst gar nicht, was der jetzt durchmachen muss. Papa, du weißt ganz genau, wenn wir den jetzt weggeben, er kommt ins Heim, kommt in ein System rein, wo er vielleicht die Zuneigung oder die Geborgenheit gar nicht hat. Und dann habe ich gesagt, Alex, das kann ich mir nicht, das ist ja wahnsinnig, du, zwei Kinder, klar, du bist jetzt etwas größer, aber, also er hat mich tatsächlich überredet und hat mir dann auch versprochen, er fährt ihn jeden Tag zum Kindergarten.
Also er war schon so alt, dass er das konnte? Mhm,
ja, ja, begleiten mit der S-Bahn, und weil ich habe den Kleinen ja dann in der Nähe vom Polizeipräsidium München untergebracht, was den Kindergarten betrifft, und dass ich halt gleich hin kann, wenn irgendwas los wäre. Ja, und so war das dann.
Wie verstehen dann sich diese zwei Brüder heute?
Sehr gut, sehr gut. Es ist also, ich sag immer, Schicksale verbinden. Und die haben täglichen Telefonkontakt. Alex unterstützt ihn auch noch, wenn er bei Schulaufgaben oder fragt ihn also fast täglich, wie es ihm geht, wie es in der Schule geht. Also sie haben ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis.
Jetzt ist der Kleine auch schon recht groß, nämlich in der Pubertät. Wie geht's ihm?
Ja, wie jeder normale andere auch, wo du dann wieder aber deine Auseinandersetzungen hast. Oder wie jeder Papa und jede Mama manchmal auch sagen muss, den könnte ich jetzt wieder an die Wand klatschen. Also das ist ganz normal. Aber ihm geht's gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auf beide sehr, sehr stolz. Sie dürfen ja mal ausscheren, ja? Auch meine beiden haben mal ausscheren dürfen oder der Kleine darf mal ausscheren. Aber, und das gehört dazu, ja.
Aber es ging nie so weit, dass sie Angst hatten, jetzt kommen sie mir auf die schiefe Bahn.
Nein,
definitiv. Sie sehen das ja jeden Tag bei Weitblick, ja, sie nein. sehen die Jugendlichen.
Ja, ja. Genau. Nein, definitiv nicht, weil ich glaube, es ist auch eine Erziehungssache, ja. Und ich möchte jetzt auch nicht vergleichen mit unseren Insassen, weil das ein himmelweiter Unterschied ist. Das ist bei jedem Eltern, die Kinder auf die Welt bringen, ist verbunden mit einem gewissen Erziehungsauftrag, auch wenn man den nicht benennt, aber du bist verantwortlich für den, der dir da anvertraut worden ist. Ja? In dem Fall deine eigenen Kinder, bei mir die durch Gesetz adoptierten Kinder und im Weitblick die uns anvertrauten durch die öffentlichen Kostenträger einfach. Ne?
Jetzt haben Sie natürlich bei Weitblick viel Arbeit, Sie haben ja auch aufgehört bei der Polizei. Ja. Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen, dass Sie für den Kleinen, weil Sie vorher erzählt haben beim Alex, es war so wichtig, Zeit zu haben.
Ja.
Das Gefühl, oh, für den habe ich jetzt im Moment nicht genug Zeit, weil mich die Arbeit so auffrisst?
Doch, nein. Also
doch, man nein. muss
ja, mal so, genau. Ich denke, da muss ich natürlich schauen, dass ich mich nicht ganz von meinem Projekt Weitblick vereinnahmen lasse. Also ich muss manchmal schon mich dazu zwingen, dass ich Freiräume schaffe, ja, weil sonst weiß ich, dass eine Seite vernachlässigt wird, und das muss ich halt schauen, dass ich das in Einklang bringe. Ich hätte es nicht geschafft, wenn ich jetzt bei der Polizei noch geblieben wäre. Also eins von den dreien wäre schiefgegangen.
Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen?
Schlechtes Gewissen, ja, schlechtes Gewissen, ja, habe ich manchmal schon, wenn ich irgendeine Veranstaltung, die ihn betrifft, sei es jetzt ein Fußballspiel oder sei es jetzt irgendein Kinobesuch oder wie auch immer, dann absagen muss, weil aufgrund der Lage in unserem Hause eben ich da nicht dazukommen kann. Da hat man natürlich ein schlechtes Gewissen und versucht es dann wieder auszugleichen, indem man halt dann mal am anderen Tag was Sinnvolles dann erledigt.
Also das geht ja allen Eltern so, die ganztags berufstätig sind und Kinder haben. Irgendwas kommt immer zu kurz.
Ja.
Trotzdem ist es, glaube ich, was Sie sich da ausgesucht haben in Ihrem Leben, für viele aus der Perspektive anderer, so dass man sagt, ui, das ist viel. Wer stützt Sie denn? Wo tanken Sie?
Die Zeit der Ruhe oder dass ich wieder Kraft tanken kann, ist eigentlich so, dass wenn ich sehe, dass ein, zwei Jugendliche in unserem Haus zum Beispiel zum Abschluss kommen, ja, sei es jetzt im Beruf oder in der Schule, dann ist es für mich eine Genugtuung wie eine Vitaminspritze, die wieder ein halbes Jahr andauert. Und natürlich auch die Zeit der Muse, die muss auch sein, um wieder zu tanken zu können. Da ist es so, dass ich auch gerne in Klöster gehe, wo ich mich zurückziehen kann. Letztes Jahr war ich in Österreich in einem Kloster bei den Zisterzienser und da habe ich Kraft tanken können. Auch die Gespräche mit dem Prior haben mir sehr viel gebracht und auch die telefonischen Kontakte dorthin bringen mir viel. Dann aber auch.
Das ist ja eine Grunderfahrung, wenn man das mal so zurückdenkt und auf Ihre Kindheit kommt. Sie sind ja auch ohne Eltern aufgewachsen. Die Mama, soweit ich weiß, eine Spanierin, wurde ganz jung.
Gastarbeiterin, ja.
Ja, ganz jung schwanger von ihrem farbigen Freund damals und hat sie in einem Säuglingsheim abgegeben. Und dann am Ende sind sie in einem katholischen Kinderheim im Allgäu von Nonnen großgezogen worden. Ihre Geschichte passt jetzt gar nicht zu den Skandalgeschichten, die man aus katholischen Einrichtungen, Erziehungseinrichtungen jetzt in den letzten Jahren gehört hat. Ihre Kindheit war gut da.
Ja, richtig. Das waren die Dillinger Franziskanerinnen in Karlshofen, haben die ein Kinderheim betrieben. Wir haben eine, sage ich jetzt nach wie vor, eine hervorragende Kindheit gehabt, eine hervorragende Gruppenschwester. Die Schwestern, die haben uns Halt gegeben, die haben uns, mei, das war einfach klasse, es war eine große Familie, ja. Und wir haben ja heute noch Kontakt zu diesen Schwestern, ja, die jetzt klar im alten Ruhestand sind, also wie Schwester Augusta, Schwester Digna, Schwester Rosita, wie sie alle geheißen haben, das waren Nonnen, die ihrer Zeit schon weit voraus waren. Ja. Ich denke mir oft, in der polizeilichen Arbeit kommst du ja manchmal in Haushalte rein, in Häuser, wo du dir denkst, mein Gott, Carlos, hast es du als Kind gut gehabt. Also diese Schwestern, die haben dir viel mitgegeben und das, was sie insbesondere oder speziell, was ich da mitgenommen habe, ist einfach für andere da zu sein, für die Schwächeren in unserer Gesellschaft, die nicht auszugrenzen, sondern wirklich mit all deiner Kraft, mit Fürsorge zu schauen, dass es ihnen gut geht, also mit wenigen Mitteln einfach, aber dass es ihnen gut geht, dass sie zufrieden sind. Und das haben uns die Schwestern mit auf den Weg gegeben.
Und das ist ja etwas, was sie im Grunde weiter praktizieren. Und es geht ja sogar so weit, dass sie sich für den Alex gegen eine Partnerin entschieden haben. Da würden sicher viele Leute sagen, das wäre mir jetzt aber zu viel.
Ja, das war damals so eine Situation, wo ich gemerkt habe, das passt ihnen gar nicht. Und da musst du dich halt dann entscheiden. Und klar, jetzt bin ich froh, dass ich mich für den Alex entschieden habe. Aber es ist einfach, ich denke einfach, um dann nochmal auf die Schwestern zurückzukommen, die uns ja damals auch so viel gegeben haben und wo ich ja innere Wut immer bekomme, wenn das medial dann so aufgepusht wird, ja, dass es nur die prügelnde Nonne gegeben hat, nur den missbrauchten Padre, der weiß Gott, was seine sexuellen Fantasien auslebt. Nein, also für Oberstaufen oder für die Dillinger Franziskanerinnen in Oberstaufen, in Karlshofen, sage ich ganz klar, lege ich meine Hand ins Feuer, da war nie was. Im Gegenteil, wir könnten froh sein, wenn wir solche Einrichtungen noch mehrere in der heutigen Zeit hätten.
Dieses Gefühl, ohne Eltern aufzuwachsen, trotzdem aber sehr behütet und glücklich fast, ja? So
ja,
wie Sie das schildern.
Ja,
das. Hat Ihnen das geholfen, Ihre zwei Söhne großzuziehen? Ich meine, Sie sind in Anführungszeichen keine normale Familie.
Ja, klar, aber du hast ja trotzdem auch Freunde oder in deinem Umfeld Freunde oder sogar, ich weiß es, ich habe dann damals auch meine ehemalige Erzieherin, die Schwester Augusta in Dillingen angerufen und habe ihr das gesagt gehabt, die dann auch gesagt hat, sie unterstützt es oder sie unterstützt mich. Das ist so schön, wenn man das dann weiß, dass man so Menschen hat, ja, oder aber auch Freunde, die dich immer wieder unterstützen, praktisch in Gedanken bei dir sind und das, wenn man hat, ja, dieses soziale Umfeld, wenn das stimmt, dann, ich glaube, dann kann es jeder schaffen. Ich glaube, dass es viele solche Carlos gibt in unserer Gesellschaft, ja. Mich macht es froh und für mich ist es ja auch wiederum eine Motivation, ja, da weiterzumachen, wo andere aufhören, ja. Und so, das macht uns eigentlich auch ein Stück weit glücklich und zufrieden, vor allem.
Man spürt es, dass sie viel zurückkriegen. Jetzt haben wir ganz viel geredet über ihre Söhne, ein bisschen über ihre Biografie, über ihre Arbeit zu Beginn des Gesprächs. Wenn man das jetzt alles zusammendenkt, was würden Sie sagen, bedeutet dann Familie? Was ist eine Familie?
Familie im klassischen Sinne gibt es für mich eigentlich gar nicht, sondern Familie ist für mich, wenn zwei oder drei beisammen sind, die füreinander einstehen, füreinander da sind. Das ist für mich Familie.
Das Gespräch mit Carlos Benede führte Ulrike Ostner im Jahr 2016. Wenn Sie die Geschichte nachlesen wollen, Carlos Benede hat sie aufgeschrieben. Sein Buch heißt Kommissar mit Herz, ist bei Knauer erschienen und kostet 9,99 €. Mein Name ist Martina Kögel. Ihnen noch einen schönen Abend.